Wir haben ungefähr 3.500 Journalisten und nochmal so 1.200 Creator vor Ort. Ganz wichtig mir zu sagen, wir gucken auch genau nach, ob das relevante Journalisten sind. Und das war sagen, wir wollen also wirklich Qualität haben. Und von denen haben, die wir befragt haben, direkt nach der Messe 96% gesagt, dass sie wiederkommen. Das kannst du mir glauben, das ist eine Zahl, die war in den letzten Jahren undenkbar, dass wir so eine Zufriedenheit haben. 86% der Journalisten haben gesagt, wir kommen nicht nur wieder, sondern wir glauben auch, dass die IFA für die Zukunft gewappnet ist. Und das ist ja genau die beiden Punkte, wo wir gesagt haben, dass wir daran arbeiten wollen. Wir kriegen mal so gespiegelt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich finde es wundervoll, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist der Live Lindner. Live ist der CEO der IFA Management. In der Vorbereitung habe ich deswegen natürlich gleich am Telefon ihn beeindrucken wollen, ja, wie es meine Art ist, und gesagt, ja, IFA kenne ich, internationale Funkausstellung. Und habe dann leidlich erfahren, wie daneben ich wieder einmal in meinem Leben damit gelegen habe. Die IFA heißt nämlich inzwischen total anders, ist 100 Jahre alt und hat eine extrem spannende Eigentümerstruktur. Die Wette der IFA ist klar, Events und Begegnungen sind extrem wichtig, vielleicht noch wichtiger als früher, für das digitale Zeitalter. Was die IFA vorhat, wie beeindruckend die Zahlen sind und vielleicht auch welche Secret Insights Live uns über so ein großes Event verraten kann, das finden wir jetzt gemeinsam mit ihm raus. Live, super, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Christoph. Schön, dass ich hier sein kann.
Wie oft passiert dir das noch, dass die Leute sagen, ja, internationale Funkausstellung?
Naja, nicht mehr so häufig wie früher. Und letztens gab es ja auch die Frage bei Günther Jauch. Mhm. Und immerhin, der Joker hat es gewusst. Dass es Innovation for All heißt.
Ihr seid jetzt 100 und?
Jetzt sind wir 100, dieses Jahr werden wir 102.
Und ihr habt das zum 100. geändert oder schon länger?
Zum 100.
Zum 100. Okay, Innovation for All. Wenn, ich bin jetzt, habe jetzt gerade erzählt, deswegen war ich auch erst kurz vor der Aufnahme hier. Ich musste noch meine Tochter bespaßen, die natürlich heute krank aufgewacht ist und dann nicht zur Schule konnte und so weiter. Und dann hat sie gesagt, was macht denn dein Gast heute, Christoph? Oder Papa, sie nennt mich Papa, nicht Christoph. Wir haben ein gutes Verhältnis. Wenn du meiner 11-jährigen Tochter sagen würdest, was du machst, wie würdest du das erklären?
Hier würde ich sagen, also wenn du in die Zukunft schauen willst, solltest du nicht in der Kristallkugel gucken, sondern zur IFA kommen. Ja? Lustigerweise ist auch unser Claim dieses Jahr, the future is now. Also es soll natürlich ganz klar zeigen, dass man Dinge, die morgen dein Leben ja, verändern werden, dein Leben schöner machen, du bereits da sehen kannst, würde ihr sagen. Dann würde ihr sagen, dass du auch sehen kannst, wie du vor allem neue Dinge, wo du fragst, was ist denn das, Papa? Wird ihr erklärt werden, was genau die Geräte mit, besser machen als vielleicht aktuell. Und ich würde mit ihrer Neugier spielen und ihr sagen, wenn du wirklich mal was sehen willst, wo du sagst, Mensch, toll, dass ich es nicht verpasst habe, dann solltest du zur IFA kommen.
Und du bist der CEO IFA Management. Was sind da im Kern deine Aufgaben, die du da jetzt machst? Du warst vorher mal bei Samsung. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und bei Samsung warst du ja Kunde oder Teilnehmer oder Aussteller auf der IFA. Und die IFA, habe ich erfahren, gehört den Ausstellern.
Ja, nicht ganz. Aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Gesellschafterstruktur. Ich fange mal vielleicht so an, weil es außergewöhnlich ist. Als ich bei Samsung gearbeitet habe als Vice President Sales und Marketing für klassisch Konsumelektronik und Haushaltsgeräte. Da war das so, dass ich auch im Aufsichtsrat der GFU war. Die GFU ist eine Vereinigung der wichtigsten vielleicht 15 Aussteller. Die gibt es seit den 1960er Jahren. Ich glaube, hier und da auch mal Zugänge. Und man muss sich jetzt so vorstellen, das sind im Prinzip große Firmen wie Miele, wie Bosch, natürlich auch eben wie Samsung Mitglied. Und die halten die Namensrechte. Also die gehört nicht die IFA, die Namensrechte gehören denen. Das heißt, ohne die kann nirgendwo eine IFA stattfinden. Und dann war das eben so, dass die Konstellation war, dass die Hersteller, die dort drin waren, relativ deutlich die IFA kritisiert haben, als altbacken, verstaubt und nicht bereit für die Zukunft. Auch ich habe das gesagt. und auch deutlich gemacht, dass die Gefahr groß ist, dass große Aussteller, wenn wir so, wenn es weitermachen, nicht mehr kommen. Für mich im Sales war das immer eine tolle Möglichkeit und wichtig auch, Umsatz und Geschäft zu machen. Deswegen hatten wir auch ein Eigeninteresse dran. Ja, und dann hat sich das Ganze eben so verändert. Wusste ich jetzt nicht, dass man mir die Chance gegeben hat, mit als Ur-Berliner die 100-jährige IFA-Prinzip selber zu als Geschäftsführer zu verantworten. Und so kam das dann.
Das heißt, du hast, man hat nicht zum Beispiel daran gesehen, oh, jedes Jahr kommen weniger Besucher, sondern teilweise haben auch die Kunden, die du einladen wolltest, gesagt, so, ah, IFA, weiß ich nicht, ob ich die schaffe, ich bin in Las Vegas, ich bin vielleicht in Barcelona, aber IFA, also ging das so ein bisschen in die Richtung?
Also im Prinzip war das so, dass wir die Hersteller untereinander ja nur sehr oberflächlich reden dürfen und reden, aber was klar war, ist, alle haben Interesse daran, an einer starken Messe, die IFA war und ist die größte Technikmesse der Welt, größer als zum Beispiel eine CES oder auch als eine MWC in Barcelona. Und deswegen gibt es natürlich ein hohes Interesse, die auch möglichst attraktiv, gerade in heutigen Zeiten auch in Europa zu gestalten. Und da wurde eben drüber gesprochen, dass sich Dinge verändern müssen. Und deswegen, um deine ursprüngliche Frage auch nochmal genauer zu beantworten, gab es dann die Entscheidung vom Land Berlin, was ja mit der Messe Berlin zusammen ist, und die IFA sozusagen abzugeben, ja, von einer Messe, Berlin-Messe, zu einer sogenannten Messe, die sich quasi in Anführungszeichen dort einkauft. Im Exchange hat man gegeben, dass IFA 10 Jahre lang in Berlin mindestens ist, wobei IFA und Berlin gehören zusammen, also aber trotzdem ist es eben nicht God given. Mhm. Und im Prinzip, das war ein Eingeständnis, und dann hat sich die IFA Management GmbH gegründet, und die Eigentümerstruktur ist 51% Clarion, ist einer der größten Messeveranstalter weltweit in verschiedensten Bereichen, die man sich so vorstellen kann. Und 49% hat die GFU, die, wie gesagt, die Namensrechte haben. Und so ist die Struktur.
Habe ich das richtig gehört? Du hast gesagt, die ist größer als die Consumer Electronics Show in Las Vegas?
Ja.
Wahnsinn. An Aussteller oder an Publikum, was misst man da?
Also es gibt natürlich verschiedene Arten zu messen. Ich habe jetzt erstmal aufgrund der Besucher gesagt, bei der CES kommen zwischen 145.000 bis 170.000 Zuschauer. Bei uns waren im letzten Jahr 220.000.
Ah, krass. Wahnsinn. Okay. Und die in Barcelona, das ist dann die der Mobile World Congress.
Genau.
Der wahrscheinlich nicht mehr nur noch mit Mobile-Geräten zu tun hat, sondern die auch gesagt haben, wir machen einfach alles, ne?
Na, die sind schon, in der Nische ist falsch. Die konzentrieren sich schon auf den mobilen Bereich und ein bisschen mehr. Hm. Aber ich würde mal sagen, wir haben Überschneidungen mit denen vielleicht 30%.
Okay.
Mit der CES würde ich sagen, haben wir Überschneidungen von 70%.
Okay. Gibt es noch weitere Zahlen, die du im Kopf hast, die man irgendwie teilen kann? Anzahl der Aussteller, Quadratmeterfläche, Umsatz, Parkticketgebühren?
Also erstmal ist das Besondere, kann ich auch aus, wie gesagt, Aussteller-Sicht sagen, ist, dass bei der IFA wirklich alles packt an einem Ort ist. Und wir haben 190.000 Quadratmeter, die wir auch in jedem Jahr, toi toi toi, in diesem Jahr auch wieder ausverkaufen. Das heißt, dann haben wir eine sehr große Fläche. Für die Leute, die uns besuchen weltweit, ist es sehr convenient, weil du nicht die Location wechseln musst. In vielen anderen, bei vielen anderen Messen ist es manchmal, dass die Messe, weil sie auch, wenn sie größer wird, über die Stadt verteilt ist. Einerseits attraktiv, da komme ich später nochmal zu, weil man auch die Messe in die Stadt bringt, aber man muss natürlich schauen, dass es möglich ist, überhaupt im Prinzip alle wesentlichen Aussteller oder auch Themen zu besuchen. Und in Berlin geht das eben an einer Location, an einem Ort. Das ist sicherlich sehr besonders. Dann sind wir die einzige Messe, die mir bekannt ist, die auch in der Mitte ein Entertainment, also einen Konzertbereich hat mit bis zu 12.000 Zuschauern. Das bringt, finde ich, speziellen Spirit, spezielles Gefühl
rein. Was auch dieses Jahr bespielt werden soll, ne?
Was dieses Jahr auch wieder bespielt wird und auch wird auch in Zukunft so sein. Ganz früher, wer ein bisschen länger schon im Technikbereich dabei ist, weiß, dass Anfang der 2000er Wetten, dass von da gesendet wurde. Also als Beispiel. Dann wurde der Sommergarten nicht immer bespielt, so also in den letzten 10 Jahren. Und wir haben jetzt angefangen mit den 100 Jahren klare Statement zu geben. Wir werden jedes Jahr dort aktiv Aktivitäten machen. Dieses Jahr werden wir 4 Konzerte oder Podcast-Tage dort haben. Mhm. Also das ist uns schon wichtig, dass wir das spielen. 1900 Aussteller plus, minus 100, je nachdem. Das ist so die Größe, die wir haben. Und was gibt es sonst noch für eine interessante, wichtige Zahl? Ja, ich glaube, das waren die wesentlichen.
Sprecht über eure Ticketumsätze oder sowas. Ist das eine Zahl, die man hier auf dem Podcast gerne teilt?
Die Ticketumsätze kann ich nicht sagen. Ja. Aber für uns ist Ticketumsatz, wir sehen ja, ein durchschnittliches Ticket kostet 22 Euro, ein Aussteller-Ticket 49. Da ist ja klar zu erkennen, dass wir nicht den Weg gehen, dass wir zum Beispiel Superstar-Speaker auf die Bühne holen. Das ist nicht unser Konzept. Unser Konzept ist Ausstellung, kuratiert mit den entsprechenden auch Panels. Mhm. Aber du musst dafür nicht extra bezahlen. Das ist im Prinzip mit dabei.
Da ist wahrscheinlich viel zu tun. Und manche Sachen kann ich mir von außen ungefähr vorstellen, nämlich irgendwie Koordination, Mieten vorher sauber machen. Also aber was gibt es so für große Entscheidungen jetzt so in den Quartalen vorher, die du treffen musst, die man vielleicht nicht sofort sieht, aber die dann doch immer herausfordernd sind und ziemlich grundlegend für den Erfolg von so einer IFA?
Ja, sind in der Summe immer viele kleinere Dinge und wo die Deadlines im Prinzip teilweise schon direkt nach der IFA anfangen. Wir wollen natürlich möglichst auch deutsche Politik vor Ort haben. Zum 100-Jährigen war der Bundeskanzler auch da. Natürlich versuchen wir auch weiterhin dieses Level von Top-Politikern zu uns zu bewegen. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo es auch um teilweise Unabhängigkeit geht, wir können sehr stolz darauf sein, finde ich, dass wir so eine Leitmesse in Deutschland, in Europa haben. Wobei wir verbinden wollen und Brücken bauen. Unser Ziel ist nicht, uns im Prinzip zu abzusondern, im Gegenteil. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, darauf zu fokussieren und das zu unterstreichen. In diesem Jahr wird der Herr Wildberger, unser Digitalminister, die IFA mit dem Rundgang eröffnen. Und das ist halt auch etwas, was man schon sehr, sehr lange im Voraus planen muss. Genau das Gleiche gilt für Künstler, die im Sommergarten spielen, teilweise schon 2 Jahre im Vorfeld, um Planungssicherheit zu haben. Dann geht es natürlich darum, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie Tetris oder wie eine Mikado nicht, aber wie wir große Hersteller, die halt viel Fläche benötigen, auf der IFA Sichtbarkeit geben. Und bei den vielen administrativen Prozessen, die auch bei den Herstellern im Hintergrund laufen, kannst du dir vorstellen, es ist nicht so ganz einfach. Man muss den Angebot machen, Fläche frei halten, dann wollen andere dahin und dann das entsprechende Fingerspitzengefühl, die richtigen Gespräche haben, zur richtigen Zeit zu führen. Das ist sehr zeitintensiv. Genauso auch natürlich in der Stadt. Und es ist wichtig natürlich auch mit der Stadt, mit dem Hotelverband zum Beispiel, aber auch mit diversen Institutionen, Start-up-Verband zum Beispiel, Kontakt zu halten. Und da geht es eben auch darum, möglichst schnell Termine einzulocken, weil gerade von nachgefragten Speakern zum Beispiel auch die Kalender eben weit im Voraus ausgebucht sind. Und wir müssen also im Prinzip relativ schnell entscheiden, was sind die Top-Trends in einem Jahr, oder müssen entscheiden, weil wen wollen wir denn zu diesen Themen im Prinzip vor Ort haben.
Hast du im Kopf oder gibt es Zahlen darüber, wenn du sagst, von 200.000 Leuten, die kommen, 70% waren letztes Jahr schon da, 30% ist das erste. Gibt es so Unterschiede zwischen Recurring Visitors und First-Time Visitors?
Guter Punkt. In dem Zusammenhang fallen mir aber gerade 2 Zahlen ein, die ganz gleich unterstreichen, wo wir gerade so stehen nach dem Rebranding, weil du kannst dir vorstellen, nach 100 Jahren mal eben Logo und im Prinzip die ganze Perception zu ändern, birgt einige Risiken. Mhm. In dem Zusammenhang haben wir uns aber dazu entschieden, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Mhm. Wie war nochmal deine Frage?
Meine Frage ging in die Richtung, wie viele Leute einfach irgendwie hingehen, weil sie sagen, das ist für mich gesetzt. Und wie viele Leute es gibt, die sagen, ach, das ist ja interessant, da ist ein Aussteller, da werde ich mal hin, ich gehe mal dieses Jahr dahin.
Genau. Sehr gut fand ich, dass 96% der Journalisten, wir haben ungefähr 3500 Journalisten und nochmal so 1200 Creator vor Ort. Also, wobei ganz wichtig mir zu sagen, wir gucken auch genau nach, ob das relevante Journalisten sind. Also, ob die wirklich nur, ob die auch Dinge publiziert haben. Also wir gehen ins Detail. Wir könnten noch mehr haben.
Das ist schlau, denn um 2000 hatte ich eine South Park Fanseite und war natürlich als South Park Fanseite immer umsonst bei der CeBIT und so weiter. Mhm. Und habe da irgendwie Catering gegessen. Insofern ist es gut, dass ihr danach guckt.
Genau, das war sagen, wir wollen also wirklich Qualität haben. Und von denen haben, die wir befragt haben, direkt nach der Messe, 96% gesagt, dass sie wiederkommen. Mhm. Das kannst du mir glauben, das ist eine Zahl, die war früher undenkbar, also in den letzten Jahren undenkbar, dass wir so eine Zufriedenheit haben. 86% der Journalisten haben gesagt, wir kommen nicht nur wieder, sondern wir glauben auch, dass die IFA für die Zukunft gewappnet ist. Mhm. Und das sind ja genau die beiden Punkte, wo wir gesagt haben, dass wir daran arbeiten wollen. Gut für mein Team und mich, weil wir dann gesagt haben, wir kriegen mal so gespiegelt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wie viele Leute kommen wieder? Erstmal noch zwei Sachen, die herausfordernd waren. Wir hatten aus meiner Sicht viel zu wenig Diversität auf der Messe, also auch zu wenig Frauen. Hängt mit der Story zusammen, deswegen haben wir versucht, auch andere Themen wie Beauty Tech zum Beispiel mit zur Messe zu bekommen, auch die Speaker, Speakerinnen besser auszuwählen. Und somit ist der Frauenanteil schon deutlich nach oben gegangen. Entscheidend ist auch die Altersdurchschnitt. Der Altersdurchschnitt, wo ich angefangen habe, war deutlich über 50. Und das ist natürlich nicht das, was wir anstreben. Wir wollen, Innovation for All bedeutet eben wirklich alle Altersgruppen anzusprechen. Mittlerweile sind wir angelangt, dass jeder Zweite unter 35 ist. Und das ist schon mal natürlich eine sehr gute Zahl und ich glaube es ist auch wichtig, dass wir für die Zukunft ausgerichtet sind. Wie viele Leute wiederkommen? Man kann ungefähr sagen, dass zwischen 60-70% sozusagen Stammbesucher sind und der Rest wechselt.
Jetzt hast du gesagt, dass ihr in kurzer Zeit erreicht habt, dass zum Beispiel in dieser Presseumfrage gesagt wurde, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Konntet ihr auch feststellen oder ausmachen, was der größte Hebel war, dass man so schnell dafür gesorgt hat, dass die Leute sagen, jo, das ist, da möchte ich nächstes Jahr unbedingt wieder hin.
Ja, konnten wir. Hängt natürlich auch immer von der Perspektive ab. Einige Medientreibende gucken vor allem darauf, was ist Neues da, logischerweise. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Im letzten Jahr hatten wir knapp 40% mehr neue Produkte, die vorgestellt worden sind, als im Jahr zuvor.
Ah, okay. Das heißt, dass denn die Aussteller auch wirklich mit euch, oder dass ihr die motiviert zu sagen, wäre doch toll, wenn ihr auf der IFA wirklich eine Produktneuheit vorstellt.
Ja, absolut. Um ganz ehrlich zu sein, es war halt an meiner ersten Messe, die ich gemacht habe, da gab es so zwei, drei Hersteller, die haben leider eher vor der Messe eine Neuheit präsentiert, also ohne uns, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass die IFA das richtig macht. Mhm. Ansporn für uns gewesen, natürlich das zu ändern. Und zum Beispiel, sowas passiert immer mal wieder, als die CES letztes Jahr stattgefunden hat, hat Samsung ihr neues Galaxy Phone 6 Tage später in Amerika vorgestellt. Mhm. Also hat bewusst nicht die Messe gewählt. Die Gefahr ist immer da. Unsere Aufgabe ist es, klar zu machen und auch zu beweisen.
Sind deine alten Kollegen gewesen oder was?
In dem Fall ist es global gewesen, also sind nicht meine alten Kollegen gewesen, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Ja. Aber es geht halt wirklich darum, einen klaren Mehrwert messbar. Also wie viel Media-Aufmerksamkeit haben die mehr, die Firmen, wenn sie es bei uns machen? Mhm. Wie viel mehr Social-Interaktion haben sie? Und das konnten wir zum Beispiel im letzten Jahr sehr gut beweisen, weil eben es messbar war für Firmen, die bei uns eine Pressekonferenz gemacht haben, Dinge angekündigt haben, dass die ihre Kennzahlen fast alle überfüllt haben. Weil ich spreche natürlich mit allen Top-Ausstellern danach, um zu wissen, wo muss ich noch ansetzen. Und das Zeugnis, was wir bekommen haben, war eben sehr, sehr gut.
Das wäre auch cool. Dann ist natürlich auch sinnvoll zu sagen, wir holen auch viele Creator dahin und gucken dann mal darauf, wie viele Abrufe haben denn die Videos, die sie darüber gemacht haben und können das dann direkt zeigen. Ja, cool.
Ja, absolut. Wir hatten letztes Jahr erstmals TikTok vor Ort, die 5 Tage lang auch gestreamt haben von dort. Wir hatten mit Verpedia eine wesentliche Agentur aus dem Bereich Gaming da. Die haben auch ein Programm gemacht. Auch, unter anderem war auch Habeck zu Gast. Und auch das hat dazu geführt, dass halt wirklich der Social Buzz entsprechend höher war. Aber um ehrlich zu sein, da müssen wir natürlich noch eine Schippe drauflegen und da arbeiten wir dran.
Du hast gerade Hersteller gesagt. Kennst du, kommen auch so Roboterhersteller, AI-Roboterhersteller? Also mir fällt ein, Figger heißt der zum Beispiel. Das ist so einer, der in den letzten anderthalb Jahren ganz viele humanoide AI-Roboter gerade baut. Der fällt mir ein, weil die etwas gemacht haben, was ich jetzt die letzten 5-6 Tage beobachte. Die haben vor über 100 Stunden angefangen, einen Livestream auf YouTube zu schalten. Und da steht deren humanoider Roboter und sortiert Pakete. Und der hat eine 8-Stunden-Schicht. Wenn der leer ist, dann geht er ein paar Schritte zurück, stellt sich in sein Ladegerät und sein Kollege kommt raus und macht weiter. Die wollen sozusagen zeigen, dass man komplett ohne Ende einfach mit deren Robotern schon weiterarbeiten kann in einem Fabriksetup, ohne das Fabriksetup umzubauen. Dass man also, da, wo ein Mensch stehen kann, kann jetzt auch ein Roboter stehen. Und das ist geht unfassbar viral. Zigtausende von Kommentare. Die Leute haben ihre Lieblingsroboter. Manche sind schneller, manche sind langsamer und so weiter. Ganz viele Diskussionen über, was heißt denn das jetzt wirklich für die Zukunft? Manche Leute sagen, sie wünschen sich, dass es noch schneller geht, weil sie gerne ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollen. Also unfassbar interessant, was da gerade passiert. Sind sowas in diese AI-Anwendung und AI-Hardware-ähnlichen Sachen auch Treiber, die ihr versucht, gezielt dorthin zu kommen? Oder sagt ihr, naja, die meisten Leute kommen doch eher wegen des nächsten Samsung-Geräts, wegen vielleicht auch einem anderen Smartphone oder irgendeinem Entertainment-Elektronik?
Hundertprozentig ist das ein Thema, was wir aufnehmen. Wir fragen ja auch, welche Themen interessiert die Besucher am meisten? Und nicht ganz überraschend war im letzten Jahr als erstes AI. Mhm. Und dann kam eben viele der klassischen Branchenthemen. Und ich sag mal so, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Warum? Weil ich vor 8 Wochen, als ich in China wieder mal war.
Du reist immer noch wahnsinnig viel international wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Aber aus 2 Gründen, um dort mit den Medien auf Augenhöhe selber zu sprechen, damit die wissen, was wir und warum wir es machen. Aber natürlich auch, um potenzielle neue Aussteller oder eben unsere, die mit denen wir zusammenarbeiten, immer regelmäßig zu besuchen.
Sitzt die Mehrheit der Hardware-Aussteller in Asien?
Viele. Knapp die Hälfte, würde ich sagen. Mhm. Knapp die Hälfte sitzt schon in Asien. Ja, doch, kann man sagen. Und ich war im Robot-Trainingszentrum und da habe ich genau den Use Case, den du gerade beschrieben hast, also mir angeguckt und die haben auch gesagt, hier kommen ganz viel auch deutsche Firmen. Oder hatten sie den Pepsi-Roboter, der für Pepsi arbeitet. Dann hatten sie, wie gesagt, viele für auch deutsche Wirtschaftsunternehmen, DHL zum Beispiel. Und haben uns relativ klar erklärt, ich versuche es jetzt einfach zu machen, die Leute trainieren mit Augmented Reality Brillen, ja, die Bewegung der Roboter. Mhm. Und die produzieren ein Terabyte reicht nicht aus, 1:1 mehr. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also nicht Terabyte, sondern Nummer 1 darüber an Daten, weil du ja nicht die Daten aus dem Internet nutzen kannst, um die zu trainieren. Du musst Daten erzeugen. Mhm. Das heißt, für so eine Bewegung, die du gerade geschildert hast, brauchen die einen Monat, haben die mir gesagt. Dann sage ich, ist ja wunderbar, wann macht der bei mir zu Hause die Bewegung und bringt mir mein Essen, keine Ahnung, mein Bier? Weil meine Annahme war, das wird auch suggeriert, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, das geht innerhalb der nächsten, sag mal, 2 bis 3 Jahre, dauert es ein Jahr, haben die Ingenieure gesagt, nee, wenn wir bei dir zu Hause den hinstellen, muss der, Temperatur ist anders, Boden ist anders, muss ganz neu gelernt werden, das ist sehr kompliziert. Er sagt, also die Leute, die vor Ort sind, sagen, bleib mal ein bisschen ruhig, das dauert eher 5 bis 8 Jahre, bis der bei dir ist und nicht 2 bis 3 Jahre. Wenn man die Presse so verfolgt, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, sieht es anders aus. Interessanter Artikel übrigens gerade im Manager-Magazin, der berichtet auch darüber. Deswegen, ich möchte nicht die Euphorie bremsen, das ist wichtig. Und einige Sachen werden schneller gehen, einige nicht. Und deswegen werden wir auf der IFA auch uns dem Thema natürlich noch mehr annehmen. Wir werden einen Robot-Walkway machen. Also ähnlich wie die Models werden verschiedene Roboter da langlaufen. Einer, mit dem wir sehr eng arbeiten, ist Unitree. Der ist bekannt geworden, als der unser Bundeskanzler in China war. Haben die ihn da mit Tänzen und Boxkämpfen beeindruckt. Ist einer der, die viel machen.
Das ist ja H1 oder H, also genau. Jemand immer sieht, wenn man so Kinder mit Robotern tanzen sieht, das wahrscheinlich auch wieder. Ne?
Also der ist auf jeden Fall einer, der viel mit humanen Robotern macht. Dann sind wir noch dran an einem Aussteller, der mit uns lange gearbeitet hat. Honor heißt der. Der hat diesen Roboter, der den Halbmarathon gewonnen hat. Der ging auch ein bisschen viral und durch die Presse. In der Zeit, die schneller als jeder Mensch war. Also wir werden im Prinzip verschiedene Roboter vor Ort haben. Und das stelle ich mir schon auch sehr, ja, ich sag mal, publikumsattraktiv vor, auch für die Medien natürlich. Und wir werden RoboCup haben, so nennen wir den, also wo Roboter gegeneinander antreten. Da haben wir eine Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Also das Thema ist wichtiger denn je. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch zu begeistern, neugierig zu machen, aber natürlich auch die Realität aufzuzeigen, was geht und was geht nicht. Und Christoph, eine Sache wollte ich unbedingt noch erzählen, als ich zum Thema Fortschritt und Leute wollen, dass Dinge schneller, manche wollen vielleicht auch so langsamer passieren. Mhm. Und ich hatte einen Termin mit dem Bürgermeister von Shenzhen. Gehört auch manchmal zu meinen Aufgaben, mich mit der Politik zu unterhalten, weil die ja oftmals auch Gelder freigeben, um Besuche von Startups und so zu subventionieren. Mhm. Und dann...
Shenzhen hat 18 Millionen Einwohner, habe ich gerade geguckt.
Ja.
18 Millionen Einwohner.
Mhm. Und der hat mir dann erzählt, weil ich sagte zu ihm, du, ich habe gerade, musste einen Gesprächsaufhänger haben, hatte gerade so eine BBC-Studie gelesen im Flugzeug und da stand so drin, dass 74% der Industrieroboter weltweit von China genutzt werden. Mhm. Und der zweite war überraschenderweise Deutschland mit 13% oder so, sind bei USA mit 12% und UK war mit 3% dabei. Und das war ja ein BBC-Artikel. Den sogar haben die natürlich reingehauen in die Kerbe, dass also England weit hinterher ist. Und da meinte der zu mir, kann nicht stimmen, die Zahl. Sag ich, wie, also okay, sag ich, die Zahl, also wie gesagt, BBC, okay. Ja, sagt er aber, und das hat er nicht arrogant gesagt, also das habe ich fortgemacht, er meinte so, wir stoppen, also wir pushen das hier auch nicht in Shenzhen, weil wir haben Angst um unsere Menschen, dass wir die verlieren. Wir könnten schneller noch Autos auf die Straße bringen, die zu wenig, die ohne Menschen fahren. Aber was mache ich denn mit den Taxifahrern? Wir könnten noch schneller umstellen in den Fabriken, was ja auch überall teilweise proklamiert wird, dass die Fabriken alle dunkel sind, weil Roboter brauchen kein Licht, ja, in Anführungszeichen. Und das passiert alles, aber er sagt, und das nicht, dass die anderen Angst haben sollten, sondern er meint, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Fand ich auch sehr ehrlich und interessant, dass der das gesagt hat, dass man eben vorsichtig diese Themen umsetzen soll, weil wir wissen nicht, wie wir diese Menschen neu beschäftigen sollen.
Eins der Themen, je tiefer ich in das AI-Thema reingucke, umso mehr suche ich auch meinen eigenen Platz,
ja,
in diesem Leben und dieser Welt. Insofern interessant. Ich habe dann immer im Hinterkopf, irgendeiner wird es halt doch machen mit jeder Geschwindigkeit. Ne? Wenn jemand sagt, wir nehmen ein bisschen den Fuß vom Gas, um die Gesellschaft nicht zu verlieren, dann wird es irgendwo jemand geben, der sagt, das ist ja eine tolle Nische, ich mache den Fuß aufs Gas, dann, ja, kann ich ja genau als Erster dort ankommen. Und das ist sozusagen das, was mich eigentlich am meisten beschäftigt, dass es für alle Schreckensszenarien, die man sich vorstellt, wird es irgendwo jemanden geben, der sagt, das ist meine Nische, da muss ich rein. Und das finde ich teilweise wirklich, wirklich beängstigend. Ich hatte auch gestern gesehen, auf YouTube in einem Video, dass BYD, glaube ich, wenn sie ein Auto bauen, 98% des Autos wird automatisch schon zusammengebaut. Also inzwischen haben sie nur noch 2% der Arbeit, die reinfließt, wird mit manueller Arbeit gemacht und 98% ist automatisch. Und ich glaube, jede Minute läuft ein fertiges BYD-Auto da irgendwie von dem Werk vom Band. Und das sind Zahlen, da kann ich kaum greifen. Und sehe das alles nur in Asien passieren. Ist das auch für dich immer wieder dann eine Notwendigkeit, die eher größer wird? Also du sagst irgendwie super erfolgreich, viel Presse, alle sind happy hier. Die Feedback-Zahlen sind unfassbar gut. Aber wird gleichzeitig, während das hier irgendwie immer besser wird, wird es gleichzeitig immer schwieriger, den asiatischen Markt zu überzeugen, dass sie nach Europa kommen sollen für so eine Messe? Oder ist denen Europa auch weiterhin wichtig?
Und ehrlich gesagt, das Gegenteil ist eher der Fall. Die 450 Millionen Menschen knapp, die in Europa leben, sind für die ein ganz wichtiger Markt. Bedeutet, gerade weil China ja Themen mit den USA auch hat, ist es eher so, dass China extrem gerne zur Messe kommt. Wir gucken uns aber grundsätzlich genau an, wir lassen nicht in Anführungszeichen jeden bei uns auf der Messe ausstellen, weil die Qualität, die strategische Aufteilung muss gegeben sein. Das heißt, bevor wir, ich sag mal, Aussteller annehmen, die keinen Mehrwert bieten, keine Innovation, dann sagen wir lieber nein. Gut, dass wir das können, keine Frage. Aber wichtig ist, unser Profil weiter zu schärfen und innovativ zu sein. Und kann jetzt schon sagen, dass von den fast allen Top 20 Ausstellern jeder eine Neuheit auf der IFA oder mindestens eine vorstellen wird. Nochmal zurückzukommen zu der asiatischen Situation. Sicherlich, das merkt man schon, ist es seit Corona, wo angefangen wurde, weniger zu reisen, sind teilweise Travel-Budgets gekürzt worden weltweit. Sodass es so ist, dass sich die dreimal überlegen müssen, welche europäische Messe jetzt Einkäufer zum Beispiel oder Retail-Partner besuchen. Mhm. Unser Ziel muss jetzt sein, dass wir zu den drei wichtigsten gehören. Wenn sie nur drei oder zwei Messen besuchen, sollten wir dabei sein. Das klappt bisher. Aber entscheidend ist, sehen die uns als relevante Plattform? Aktuell ist meine Antwort mehr denn je. Und wir sehen uns so ein bisschen, Christoph, also als, wenn man das Dreieck sieht, Europa, USA und Asien, sind wir als IFA in der Mitte und verbinden, bilden Brücken, gerade in den Zeiten von Zollthemen und so weiter, sind wir. Wir heißen alle willkommen, die Innovation haben. Wenn zurzeit kommt sehr viel Innovation aus China, dann zeigen wir natürlich die. Mhm. Vor 10 Jahren oder vor 6, 7 Jahren kam die meiste Innovation aus Korea, vor 10 Jahren oder 12 aus Japan. Mhm. Und deswegen ist es uns ganz egal, muss auch so sein, wo die herkommen. Entscheidend ist, dass welche da sind.
Gibt es ein Thema, das bei euch stark präsent ist auf dem Messegelände, aber jetzt so in der Debatte, oder ich habe auch noch nicht nachgefragt, also zum Beispiel so KI im Haushalt oder in Energy oder Privacy oder irgendwas anderes. Du hattest, glaube ich, Beauty erwähnt. Gaming ist, glaube ich, ein Thema, das bei euch größer wird.
Das ist richtig. Jetzt muss man gucken. Wir sind kein Wettbewerber zur Gamescom. Die sind ja im Prinzip eine Woche vor uns. Das heißt, das Thema Gaming müssen wir auf eine andere Art beleuchten. Bei von vielen Elektronikherstellern, Displayherstellern ist natürlich auch Gaming logischerweise ganz, ganz wichtig. Und deswegen aufgrund auch der medialen Bedeutung ist das ein Thema, wo wir stärker rein wollen. Wir haben uns jetzt konzentriert auf den sogenannten Bereich für Independent Gaming, also nicht von den großen Majors, sondern in Berlin gibt es eine entsprechende Community, die sich damit befassen. Dann gucken wir natürlich auch, können wir sinnvolle Wettbewerbe als Beispiel oder auch ein Live-Gaming-Event dort machen und wie schaffen wir es eben auch die relevante Community dahin zu bekommen. Das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Ist richtig, Mobility ist ein wichtiges Thema. Wer es nicht weiß, also eine CES hat mittlerweile fast 50% seiner Aussteller oder seiner Themen mit Auto besetzt. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass es in den USA eine lange Zeit keine Autoshow mehr gab. Jetzt kommt sie gerade wieder. Mal gucken, was das bedeutet. Aber wir haben natürlich mit der IAA hier eine die Autoshow, würde ich mal fast sagen, weltweit, die zwar nur alle 2 Jahre stattfindet, aber die eben da ist. Wir haben 10 Bereiche, auf die wir uns konzentrieren. Einer davon ist Mobility. Und da werden wir jetzt auch das Thema Auto immer mehr integrieren. Nicht als klassische Automesse, aber schau mal, du hast vorhin gesagt, BYD. Mit denen haben wir auch sehr intensiv gesprochen und war sehr beeindruckend, als ich mir das Werk oder deren Produkte angeguckt habe. Aber Xiaomi zum Beispiel, die, ich glaube, derzeit eins der schnellsten Serienautos auf dem Markt haben und sehr erfolgreich sind, oder Dreamy, die gerade in aller Munde sind, was Geräte betrifft im klassischen Staubsaugerbereich und anderen Haushaltsprodukten.
Dieses Serienauto. Dieses Serienauto von wo du sagtest, die haben gerade eins der schnellsten Serienautos auf dem Markt.
Xiaomi.
Ich glaube, das waren auch die, die das online dann verkauft haben und irgendwie in einer Stunde mehrere hunderttausend Exemplare online verkauft haben nach Launch.
Die haben ein Auto, SU7 heißt der, der aussieht wie ein Porsche Taycan.
Ja.
Muss man ein bisschen aufpassen. Man tut den Unrecht, wenn man sagt, die kopieren den Porsche Taycan. Ja. Er sieht ähnlich aus, keine Frage. Was mich beeindruckt hat, wenn man sich in so ein Auto mal reinsetzt, hat man kein schlechtes Gefühl mehr. Mhm. Die Qualitätsanmutung, Look and Feel, Anfassqualität ist ganz anders als noch vor Jahren. Ich behaupte, dass zumindest, sagen wir mal, 6 bis 7 von 10 autoaffinen Menschen das Auto nicht ablehnen würden, sondern sagen, oh, interessant, gucke ich mir an. Und das ist halt das Neue dabei. Und dann werden wir in diesem Jahr auch noch sehr eng mit einem weiteren Autohersteller zusammenarbeiten, die IFA auch nutzen werden als Kommunikationsplattform, weil in diesem Jahr ist ja keine IAA, Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass man uns als relevant dafür ansieht. Und das geht genau in die Richtung, die wir natürlich auch belegen wollen.
Der SU7, das SU7 kostet, glaube ich, 30.000 Euro.
Man rechnet damit, dass in Deutschland mit Zöllen und weiter so zwischen 65 bis 70 kosten wird.
Wow, aber in China kostet der umgerechnet 30.000.
Habe ich auch gelesen. Ich glaube, ein bisschen teurer, aber nicht viel. Aber hast du vollkommen recht. Ist ein absolutes Ding. Und die haben, ich glaube, schon über 1,5 Millionen Autos verkauft und können derzeit nicht liefern. Kommen aber definitiv, deswegen kommen sie auch zu uns, mit einem sehr, sehr großen Stand, 2.800 Quadratmeter. Unter anderem mit diesem Auto, das ist natürlich nicht nur, die haben gesagt, dass sie 2027 auf den Markt kommen werden in Europa.
Wahnsinn. Ich hab gesehen, die haben, glaube ich, den Nürburgring-Rekord gebrochen. Da gibt es dann so ein YouTube-Video auch wieder.
Korrekt.
Ungeschnitten von Anfang bis Ende mit deren 1000 PS Serienfahrzeug. Unfassbar, 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 unfassbar. Ja, also das wird wahrscheinlich auch noch eine Diskussion für ein ganz anderes Thema werden. Ja, okay, SU7. Kannst du uns noch ein paar, ich glaube, wenig Leute kennen sich wahrscheinlich so gut aus wie du, wenn du uns nochmal empfiehlst, welche Must-Dos es gibt auf der Messe. Was sind Dinge, die ich unbedingt machen sollte oder welche Entscheidungen sollte ich unbedingt treffen, um das Maximum rauszuholen für meine Experience?
Also man soll es aus zwei Richtungen sehen. Wir sind ja eine B2B- und B2C-Messe. Das unterscheidet uns eigentlich von fast allen, weil entweder hast du eine reine fast eine reine B2C-Messe, wie zum Beispiel eine Gamescom, oder die CES, die du angesprochen hast, die konzentrieren sich auf B2B. Wir haben seit Tradition her beides und sehen das auch als absolute Stärke, sonst würde ich es auch ändern. Aber einerseits laden wir ja weltweit Händler ein. Wir haben Händler aus über 100 Ländern vor Ort. Da gibt es keine andere Messe, die nur ansatzweise in die Richtung geht. Und deswegen muss ich natürlich die Frage auch beantworten, warum sollen denn die Händler kommen? Da könnte man ja auch sagen, die Aussteller kommen ja zu denen oder die machen Roadshows oder wie auch immer. Aber so komprimiert ist es sowohl für den kleinen Mama- und Papa-Shop, der hier in Deutschland übrigens noch sehr verbreitet ist, in Berlin nicht, aber im Rest von Deutschland, wichtig, wenn er sieht, was ist morgen in seinem Geschäft wichtig, worauf muss er sich konzentrieren, worauf muss er sich einstellen, wo kann er vielleicht oder sollte er sein Sortiment erweitern. Es gibt ja auch Marken, die verlassen nach vielen Jahren den Markt oder werden kleiner. Und der Händler muss aufpassen und schauen, auf was muss er sich konzentrieren. Wie kann ich KI in meinem kleinen oder auch größeren Geschäft nutzen? Wie kann ich meinen POS, den ich habe, noch besser vermarkten? Wie kann ich eine Experience schaffen? Das sind alle Themen, die werden öfter mal im Alltag des Berufs angeschnitten. Aber wir machen auf der IFA natürlich, bieten den kompletten Überblick über alle Dinge, die teilweise auch weltweit passieren. Deshalb kommt dann der größte Händler aus Indien und erzählt zum Beispiel in einem Panel den Händlern, wie er es schafft, innerhalb von 24 Stunden überall in Indien seine 1,3 Billionen Menschen zu beliefern. Oder gleiche auch in China mit JD. Nur als Beispiel, natürlich gibt es auch starke Händler in Deutschland, die andere Qualitäten haben. Und so zeigen wir diese Themen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich für den Endkonsumenten. Da sage ich, du kannst erstens mit deiner ganzen Familie kommen, weil wir entertainen euch einerseits im Sommergarten. Wir werden wahrscheinlich 4 von den 10 erfolgreichsten Podcasts vor Ort haben. Wird also für jeden etwas dabei sein in der Zeit. Dann haben wir natürlich auf der einen Seite die großen Aussteller.
Wir haben doch noch gar nicht gesprochen wegen Podcast.
Stimmt.
Vielleicht 5.
Ja, hast du recht. Aber ich habe gehört, meine Kollegin hat mir schon gesagt, wir sprechen noch drüber.
Ah, okay, gut.
Ja. Und für die ganze Familie ist was dabei. Und da geht es natürlich auch darum, dass die großen Hersteller entsprechend teilweise wirklich sehr, sehr innovative Stände vorbereitet haben, wo du auf jeden Fall nicht nur Instagrammable Moments hast, was immer wichtiger wird, sondern auch Dinge mitnimmst und sagst, Mensch, habe ich gar nicht gewusst. Und es ist auch wichtig, unsere Branche ins rechte Licht zu rücken, dass die Leute bereit sind, nicht nur ihr Geld zu sparen, sondern auch einzusetzen für Themen, die ihr Leben schöner, einfacher machen. Und deswegen, um Inspiration zu bekommen, führt eigentlich nichts an einer Messe wie die IFA vorbei. Denn, weißt du, was ganz interessant ist, wie oft benutzt du oder ich jeden Tag ein Produkt, was mit Elektrizität zu tun hat? Ich rede nicht vom Handy, das ist ja sowieso klar, wie oft es benutzt wird. Und dabei kommt raus, dass jeder von uns 5 Stunden am Tag Minimum Geräte nutzt, die wir bei uns haben. Ich meine, wenn mein Leben, davon ausgehen, dass die Leute noch 8 Stunden schlafen, also ein Drittel meiner Zeit sind Produkte, die du auf der IFA siehst, dann ist natürlich ein Grund, warum ich auf der IFA hingehen sollte. Und was ich besonders auch interessant finde, ist der Bereich, wir nennen ihn IFA Next. Da kannst du dir so vorstellen, Christoph, sind Brands einerseits Startups, die im Prinzip Produkte zeigen, die teilweise dann morgen, in Anführungszeichen, bei anderen großen Herstellern dann wiederzufinden sind, oder es gibt Mercher, die dann gemeinsam zusammenarbeiten. Also man kriegt dort ganz guten Einblick, was morgen Serie sein wird, heute noch in der Phase der Entdeckung ist.
Ich versuche noch mal ein paar Fragen zu stellen und mit Bitte um kurze, schnelle Antwort, so ein bisschen wie so eine Lightning Round. Wenn es nach dir geht, wird es irgendwann mal einen reinen Fachbesuchertag geben, ja oder nein?
Stand jetzt nein, weil die Daten, wir gucken ja, wie ist der Besucherflow. Und zurzeit macht es keinen Sinn. Nein, wird es nicht geben.
Euch gibt es einmal im Jahr. Wenn es nach dir geht, in ein paar Jahren eher häufiger und vielleicht irgendwie auch quartalsweise als Mini-Events, oder findest du diesen Jahresrhythmus schon gut?
Der Jahresrhythmus hat sich etabliert. Was wir machen werden und auch planen, wir wollen nicht nur 5 Tage im Jahr relevant sein, sondern auch unterjährig aktiv. Das wird also Satelliten, kann Panels sein, hier und da Events, um einfach auch teilweise Innovationsgeschwindigkeit, die wird ja immer größer und schneller, dass man solche Dinge auch besser aufnehmen kann und IFA auch unterjährig mehr ins Licht rückt.
Ich weiß, dass beides wichtig ist, aber du darfst natürlich nur eins sagen. Was hat heimlich doch mehr Wert? Die Handelskontakte oder die Medienreichweite?
Das eine geht nicht ohne das andere. Ich beantworte die Frage so, wenn ich die Aussteller frage, die Top 20 Aussteller, was ist für euch die wichtigste Kennzahl? Was ist die Value? Was ist das Geld, was ist sozusagen virtuelle Geld? Und bei den meisten steht an erster Linie Handel. Für uns ist beide gleich. Handel und Medien.
Was ist ein Lieblingssnack auf dem Messegelände?
Also ich bin ja begeistert, wenn auf Messen gesunde Kost angeboten wird oder eben nicht nur in Anführungszeichen nur Currywurst oder Pizza. Und wir hatten im letzten Jahr einen interessanten Asiaten und einen Koreaner da und das hat mir sehr gut gefallen.
Gehst du manchmal über fremde Messen und sagst, boah, das ist ja wirklich eine Frechheit, wenn jetzt hier der Veranstalter vor mir stünde, würde ich ihm am liebsten eine Backpfeife geben?
So nicht, aber also ja, es gibt eine interessante Messe, die, wo ich so einen Aha-Effekt hatte. Die Messe in Shanghai, die heißt AWE. Ist die größte oder eine der größten chinesischen Messe. Ist also eine lokale Messe, ist keine internationale Messe. Alles, was da steht, ist auch auf Chinesisch. Man kann nichts lesen also. Und da fand ich es halt sehr gut. Man muss wissen, dass 70% der Umsätze in China online laufen. In Japan übrigens nebenan nur 30. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das bedeutet, dass der B2B-Kunde, also der Geschäftskunde und der Endkunde fast ineinander übergehen. Und dort haben die eine Experience geschaffen, seien es Firmen wie Sony, die ihre ganze Movie-Welt verbunden hat mit ihren Kameras, mit ihren Fernsehern. Das heißt, die haben dort alle relativ dick aufgetischt Experience geschaffen. Warum? Klar, weil das ganze Thema Influencer und Creator-Vermarktung dort ganz andere Dimensionen hat. Und wenn man das nicht kennt, muss man erstmal lachen, weil überall wie kleine Heuschrecken Creator mit dem Handy vor der Nase rumlaufen. Man denkt am Anfang, was machen die denn da? Die stören doch den Flow. Nee, im Gegenteil, die sind der Flow. Weil die haben so hohe Verkaufszahlen, dass die teilweise 20-25% der Umsätze von einem Hersteller machen. Weil die so glaubhaft sind, weil die Live-Content produzieren. Und das beantwortet unter Umständen auch eine mögliche Frage von dir, ob Messen, physische Messen, heute noch wichtig sind. Denn die sind extrem wichtig, weil sie in Zeiten von...
Backdrop geben für
genau, weil sie Glaubwürdigkeit zeigen. Und diese Kombination, die hat mich echt beeindruckt, wo ich sage, da kann man sich ein oder andere abschauen. Und dem einen oder anderen Hersteller habe ich selbstverständlich ein Kurzvideo geschickt und gefragt, ob sie nicht in die Richtung bei uns auch gehen wollen.
Spannend. Habe ich was vergessen anzusprechen oder zu fragen? Oder gibt es noch was, wo du sagst, das ist nochmal wichtig?
Ja, ich finde, ich glaube, was die IFA ganz gut, beschreibt, wenn man uns vergleicht mit anderen, auf der einen oder anderen größeren Messe, die du auch genannt hast, da sehe ich eher so eine Art, wenn man es mit Filmen vergleicht, so eine Art wie ein Trailer. Die zeigen ein Konzept, was vielleicht kommt. Und wir zeigen eher den ganzen Film. Heißt, weil wir auch strategisch gut gelegen sind von dem Jahresendgeschäft, ist es so, dass du halt nochmal gucken kannst, was kommt denn jetzt wirklich, was kann ich heute schon kaufen, was ist morgen verfügbar. Und wir hatten also mehrere Situationen, wo wir wirklich auf der IFA Produkte das erste Mal gezeigt haben und das Produkt dann im Prinzip eine Woche später wirklich im Handel verfügbar war. Also keine Vision, sondern wirklich ein marktgerechte Launch von Produkten, die auch konsumiert und bestellt werden können.
Sag nochmal das Datum, wann ist die IFA dieses Jahr?
Die IFA ist dieses Jahr, startet am 4. September und geht bis zum 8. Für die Aussteller startet sie 2 Tage vorher, weil wir Medientage haben am 2. und 3.
Kriege ich noch ein Hotelzimmer in Berlin?
Natürlich kriegst du, du ist kein Problem.
Das ist gut. Live, tausend Dank, ganz viel Erfolg. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die IFA das erste Mal in meinem Leben anschauen werde, ist sozusagen seit der Vorbereitung dieser Folge dramatisch gestiegen. Ich glaube, das hast du sehr gut gemacht und hast mich sehr begeistert. Alles Gute und toll, dass du hier warst.
Ganz lieben Dank, Christoph.
Lieben Dank auch dir zu Hause fürs Einschalten. Mein nächster Wunsch jetzt nach dem Durchhören ist, dass du unten rechts auf den Abo-Button klickst oder unten links oder wo auch immer, der bei dir auf dem Handy oder Festnetz oder Desktop-Gerät zu finden ist. Also raufklicken, uns folgen, abonnieren und dann bitte nächste Folge wieder einschalten. Das wäre unfassbar gut. Bis dahin, hab eine tolle Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Live
und Christoph. Tschüss!